Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Das sind die Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wunsch nach Freiheit und Akt der Selbstermächtigung. Die Muslimin Ayla Ishik schreibt und spricht über ihre Entscheidung, das islamische Kopftuch abzulegen, und über ihr Leben danach. Entschuldigung am Seerosenteich, eine ganz persönliche Geschichte zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und der Glaube an die Wiedergeburt. Rückführungstherapien sind bei Anhängern neuer religiöser Vorstellungen voll im Trend. Experten warnen jedoch, für labile Menschen kann die Hypnose gefährlich sein. Kritiker sehen im muslimischen Kopftuch ein Symbol des politischen Islams und der Unterdrückung der Frau in islamisch-patriarchalischen Gesellschaften. Kopftuchtragende Musliminnen halten dagegen, dass es sich um einen Ausdruck ihrer religiösen Identität handle. Doch was bedeutet es eigentlich für Musliminnen, wenn sie aus ihren islamischen Strukturen ausbrechen und das Kopftuch ablegen? Ein Schritt der Selbstermächtigung mit Folgen, so liest man es aus den Beschreibungen der Autorin Ayla Ishik in ihrem Buch behauptet heraus. Denn mit dem Kleidungsstück sind offenbar nicht nur religiöse Werte, sondern auch zahlreiche soziale und gesellschaftliche Vorstellungen verbunden. Manuel Gogos hat mit der Autorin gesprochen.
Da hat sich dieses unbändige Bedürfnis nach Freiheit einfach bemerkbar gemacht. Und auch Angst kam dazu, weil ich mir gedacht habe, wieder zurück, das geht nicht mehr.
Im Alter von 11 Jahren hatte Ayla Ishik ihr Kopftuch angelegt, voller Begeisterung für den Islam. Als sie sich nach langen Kämpfen mit ihrem religiösen Umfeld und auch nach intensivem Ringen mit sich selbst endlich entscheidet, es abzulegen, ist sie 33 Jahre alt. Ihre Erfahrungen nach diesem Schritt hat sie nun in einem Buch beschrieben. Der Name Ayla Ishik ist ein Pseudonym.
Ich spürte eine Traurigkeit, die ich darauf zurückführte, dass das Gefühl des Besonderen, das jungen Mädchen nicht selten mit dem Kopftuch suggeriert wird, nun verschwunden war. Die Krone war weg und somit gab es auch keine Königin mehr. Der Traurigkeit folgte das Gefühl von Bedeutungslosigkeit.
Das Buch Behauptet ist unter Pseudonym erschienen, weil die Autorin wegen ihres Schritts in die Freiheit aus ihrem alten Umfeld heraus noch heute unter Druck gesetzt wird.
Das ist alles, wo ich mir denke, nein, diese ganzen Konzepte von Scham und Ehre, das muss wirklich mal komplett überarbeitet werden, weil das führt einfach dazu, dass Menschen sowohl mit sich selbst unehrlich sind, als auch mit dem Umfeld unehrlich sind. Und Unehrlichkeit ist auch nicht mit Islam vereinbar.
So sehr war sie über 20 Jahre lang in ihre muslimische Welt eingebettet, dass sie erst lernen muss, sich in der Welt da draußen zu bewegen.
Ich musste quasi laufen lernen, also ich musste alles bei Null anfangen. Ich hatte bis dato nicht gearbeitet, ich hatte kein Studium beendet. Ich habe auch zum Beispiel nie alleine gelebt. Ich komme aus einer großen Familie und ich bin aus dieser Familie in eine andere große Familie reingekommen, als ich meinen Mann geheiratet habe. Und von jetzt auf gleich war alles weg.
Mit dem Ablegen des Kopftuchs bricht Ayla Ishik auch aus ihrer Ehe aus, die vor allem in der Pflichterfüllung einer muslimischen Frau bestand, ihr aber auch Geborgenheit gegeben hatte. Der Tag des Auszugs ist der schlimmste ihres Lebens. Sie muss ihrem Mann ihre EC-Karte abgeben und die Autoschlüssel. Ayla stimmt zu, dass die Kinder beim Vater bleiben, um sie nicht aus ihrem Umfeld herauszureißen.
Ich habe ja auch die Kinder zurückgelassen, was ja der Preis dann für diese Trennung war. Ich habe mich wirklich gefragt, was gibt es eigentlich noch für einen Grund zu leben, also wofür, für wen? Außer halt, dass ich irgendwann kapiert habe, ich muss für mich selbst leben.
Ayla versucht, auf die eigenen Beine zu kommen, beantragt einen Personalausweis mit einem Bild ohne Kopftuch.
Den zweiten Sommer nach dem Ablegen des Kopftuchs schaffte ich es, kurze Ärmel zu tragen. Bis ich allerdings Leggings und Strumpfhose unter meinen Kleidern weglassen konnte, sollten weitere zwei Sommer vergehen.
Sie besucht das Jobcenter, um für eine Übergangszeit Hartz IV zu beantragen.
Die Tatsache, dass ich mit 33 Jahren bei Null anfangen sollte, und eigentlich von der Welt gar keine Ahnung hatte, wie sie wirklich ist. Das war etwas, wo ich bis heute manchmal denke, wie kann sowas sein? Also wie kann man mit 33 Jahren so unerfahren und so blauäugig und so naiv in der Welt sein? Und ich musste plötzlich Entscheidungen treffen und ich hatte niemanden, den ich frage, soll ich diese Entscheidung treffen oder soll ich lieber diese Entscheidung treffen oder kannst du nicht für mich die Entscheidung treffen? Nein, ich musste selbst diese Entscheidung treffen.
Sie findet eine Wohnung und meldet sich bei einer Partnerbörse an, um zu daten. Wobei es sich als gar nicht so einfach erweist, tief verinnerlichte Schamgefühle abzulegen.
Beispiel meine erste Beziehung. Ich habe bestimmte Regeln aus meiner alten Welt in diese neue Beziehung reingebracht. Als Beispiel, also wenn wir Geschlechtsverkehr hatten oder wenn wir Sex hatten, war es so, früher musste man nach dem Sex die große Gebetswaschung machen, also duschen, dass man sozusagen rituell wieder rein ist fürs Gebet. Und ich habe auf der einen Seite gesündigt, indem ich eine uneheliche Beziehung hatte. Auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch die Regeln eingehalten und meine Gebete eingehalten. Im Nachhinein, eigentlich ist es köstlich, darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen. Aber in dem Moment war ich wirklich so gefangen.
Ayla sehnt sich nach einer Beziehung auf Augenhöhe. Doch eine Verbindung scheitert, weil sie dem Mann nicht zugestehen will, sein Leben wie gewohnt fortzuführen. Sie hat zwar das Kopftuch abgelegt, nicht aber das Denken in Geh- und Verboten.
Ich wusste, Alkohol ist verboten, Alkohol ist Grund für alles Übel auf dieser Welt. Und das erste Mal bin ich mit Alkohol mit der ersten Beziehung konfrontiert worden, weil er damals ganz normal, wie jeder in dieser Gesellschaft auch, in der westlichen Gesellschaft oder nicht-muslimischen Gesellschaft, Alkohol konsumiert. Also es hat mich innerlich total angewidert. Das war so Ekel davor. Und das war tatsächlich dann auch am Ende der alles entscheidende Grund, warum er dann auch die Beziehung beendet hat. Was ich im Nachhinein voll verstehen kann, weil ich habe ihm sozusagen Regeln aufgestellt, nämlich meine Regeln.
Ayla bereut die Trennung und will nun selbst erfahren, was es mit diesem von ihr verdammten Teufelszeug wirklich auf sich hat.
Thema Alkohol war etwas, was ich ab diesem Zeitpunkt für mich als Challenge und Aufgabe auf meine Agenda genommen habe und gesagt habe, ich muss wirklich diesem Phänomen Alkohol in dieser Gesellschaft, aber auch aus diesem Verbot der Religion heraus, auf den Grund gehen.
Ich wollte lernen und kennenlernen. Ich wollte erfahren und abwägen. Ich wollte verwerfen und entscheiden. Ich wollte nicht mehr nur befolgen, sondern die über Jahrhunderte praktizierten Riten, Regeln und Rituale selbst beurteilen, hinterfragen und evaluieren.
Sie entscheidet sich mit einer Freundin selbst, die Probe aufs Exempel zu machen.
Und dann sind wir ganz gezielt am Ende eines Tages in eine Bar gegangen und haben uns einen Drink bestellt. Und es war widerlich. Ich habe auch direkt danach meine Gedanken aufgeschrieben, was mir sehr geholfen hat, weil ich habe diese Passage, also diesen Erfahrungsbericht, habe ich auch in meinem Buch übernehmen können, weil ich da wirklich unmittelbar nach dieser Erfahrung beschreibe, wie es sich angefühlt hat, wie es geschmeckt hat, was es mit mir gemacht hat.
Ich griff nach dem kalten Glas, zog vorsichtig an dem dicken Strohhalm und merkte, wie die Flüssigkeit meine Zunge erreichte. Erst brannte es und dann erlebte ich einen Geschmack. Eigentlich war es mehr ein Gefühl im Mund, am Gaumen und im Rachen. Meinem ersten Gedanken, Igitt, Hustensaft ist leckerer, folgte der nächste. Krass. Ich, die so gegen Alkohol ist, sitze um 1 Uhr früh in einer Bar und trinke einen Cocktail mit Rum.
Die Erfahrung des Alkohols endete mit einem großen Katzenjammer. Aber das war nicht grundstürzend für Ayla Ishiks neues Leben. Vor allem ging es ihr darum, es selbst probiert zu haben.
Wie kann ich in der Lage sein, zu wissen, was ich liebe und brauche, wenn ich nie erfahre, wie sich eine bewusst gewählte Entscheidung anfühlt, welches Gefühl hinter einem wirklichen Verlust steckt oder was es heißt, sich eingestehen zu müssen, etwas ausprobiert zu haben, was sich am Ende aber nicht gut anfühlt.
30 Jahre hat Ayla Ishik mit festen Regeln gelebt. War sie umgeben von Tabus aus Körperscham und Berührungsängsten. Ob bei Clubbesuchen, auf der Tanzfläche oder beim Online-Dating. Nun braucht sie Zeit und Behutsamkeit. Doch allmählich gewinnt die Neugier die Oberhand über ihre Ängste. Und über ihre Selbstzweifel siegt ein gesundes Selbstbewusstsein, das manchmal wie Sendungsbewusstsein klingt.
So sehr mich auch meine Odyssee durch dieses Thema fast den Verstand gekostet hätte, schaue ich heute differenzierter darauf. Mein Unmut gilt nicht Frauen, deren Entscheidung für ein Kopftuch aus freien Stücken geschieht. Mein Unmut gilt religiösen, orthodoxen MuslimInnen, die in vielen Jahren akribischer Feinarbeit ihre Fähigkeiten zur Doppelmoral und Heuchelei und ihre Methoden der Manipulation und des Selbstbetrugs ausgebaut haben.
Es mag erstaunen, doch ist ihr bei all dem ihr Glaube nicht abhanden gekommen. Nur möchte sie, dass die Religion den Menschen dient und nicht die Menschen der Religion.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Herangehensweisen und Lesarten an den Koran und Interpretationsmöglichkeiten. Jeder verfolgt ja seine eigenen Interessen. Und genauso kann man auch den Koran auslegen und in einer bestimmten Gesellschaft oder in einem kleinen Rahmen so etablieren, dass das unverrückbar ist und auch nicht anfechtbar ist. Und wenn ich aber jetzt wirklich zurück zum Ursprung gehe, was ist überhaupt der Ursprung der Menschheit oder der Ursprung von Religion oder überhaupt der Sinn davon? Das sind in allen Religionen verankerte Werte. Und diese Werte, das sind humanistische Werte. Ich lebe auch jetzt in meiner eigenen Bubble, aber ich glaube, diese Bubble ist sehr weit gegriffen und Weltoffenheit ist da und diese Neugier ist da. Und die Neugier ist nicht irgendwie durch Angst oder durch Strafe irgendwie limitiert. Also sie ist nach oben hin grenzenlos.
Ayla Ishik hat das Buch Behauptet geschrieben. Darin beschreibt sie ihren Entschluss, das Kopftuch abzulegen und ihr Leben zu ändern. Am kommenden Mittwoch hören Sie um 20.10 Uhr ein Feature von Manuel Gogos über Ayla Ishik und ihren langen Weg bis zu dieser Entscheidung. Heute ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Jedes Jahr am 27. Januar findet er statt, denn an diesem Tag im Jahr 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Inzwischen ist der Tag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust geworden und wird auch von den Vereinten Nationen und in vielen anderen europäischen Ländern begangen. Doch wie erleben Juden in Deutschland diesen Tag ganz persönlich? Viele jüdische Zeitzeugen sind mittlerweile verstorben, auch deren Kinder sind oftmals schon alt. Ein Standpunkt von meinem Kollegen Gerald Beiroth.
Vor einiger Zeit haben wir den 90. Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Ihre beste Freundin war da, nennen wir sie mal Heidrun. Sie ist ebenfalls 90. Die beiden kennen sich seit über 60 Jahren, sagt Heidrun. Sie haben gemeinsam im juristischen Repetitorium gesessen, zu einer Zeit, als ein solches Studium für Frauen sehr ungewöhnlich war. Jetzt sitzt meine Mutter in ihrem Rollstuhl im Café des Seniorenstiftes. Heidrun ist mit dem Taxi und dem Rollator gekommen. Sie trägt ein elegantes Kleid und eine schicke Frisur. Nach dem Kaffee sind wir nach draußen gegangen, in den Garten des Wohnstiftes. Wir blicken auf den Teich mit den Seerosen. Da steht Heidrun auf und sagt, liebe Ursula, an deinem 90. Geburtstag möchte ich mich für das entschuldigen, was man dir und deiner Familie angetan hat. Und ich möchte mich auch stellvertretend für diejenigen entschuldigen, die sich nicht entschuldigt haben. Meine Mutter hat den Nationalsozialismus als jüdisches Kind in Berlin erlebt. 1939 ist sie nach England geschickt worden, ohne Eltern, versteht sich, aber überlebt hat sie. Jetzt zeigt meine Mutter keine Regung. Sie ist schwerhörig und hat wahrscheinlich kein Wort verstanden. Also wiederhole ich Heidruns Rede mit sehr lauter Stimme. Weiterhin zeigt meine Mutter nicht viel Reaktion. Ich dagegen bekomme feuchte Augen. Ich wische sie mir so unauffällig wie möglich ab. Wer bin ich, feuchte Augen zu haben, wenn meine Mutter trockene Augen hat? Ich frage mich, warum meine Mutter kaum reagiert. Vielleicht ist sie einfach nur müde. Lange Gespräche erschöpfen sie. Während des Kaffeetrinkens hat sie wohl wenig mitbekommen. Vielleicht ist ihre nüchterne Art der Grund. Heidruns Vater durfte nach 1945 nicht mehr in seinem Beruf als Schulleiter arbeiten. Er ist entnazifiziert worden, sagt Heidrun. Sie erzählt, ihr Vater sei bei der SA gewesen. Nein, ein Nazi war er nicht, sagt sie. Und gleich schiebt sie hinterher, dass sie das ganz schwer sagen könne. Sie sei ja die Tochter. Ich habe das Gefühl, Heidrun hat ihr ganzes Leben mit dieser Frage gerungen, bis heute. Die Verständigung mit Worten ist schwierig. Nie kann meine Mutter verstehen, was Heidrun sagt. Immer muss ich mit lauter Stimme dolmetschen. Doch Heidrun schaut meine Mutter an, fasst sie am Arm. Meine Mutter schaut zurück. Die beiden verstehen sich auch ohne Worte. Und dann sagt Heidrun, wer hätte jemals gedacht, dass wir so alt werden?
Gerald Beiroth über seine ganz persönliche Geschichte zum heutigen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Glaube an die Wiedergeburt ist im Hinduismus und im Buddhismus weit verbreitet. In einigen Strömungen dieser Religionen geht es darum, sich aus dem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen zu befreien. Die persönliche Erlösung bzw. die Erleuchtung ist der Endpunkt der geistigen Entwicklung. Erst dann wird der Mensch nicht wiedergeboren und geht zum Beispiel ins Nirvana ein. Im Westen haben neue religiöse Bewegungen des sogenannten New Age die Vorstellung von der Wiedergeburt aufgegriffen. Um Erleuchtung geht es dabei aber nicht. In Rückführungen sollen die Gläubigen sich an ihre vergangenen Leben erinnern und daraus lernen. So sollen sie Probleme im jetzigen Leben bewältigen und ihre Lebensqualität verbessern. Valentin Beige wollte wissen, was es mit solchen Rückführungstherapien genau auf sich hat.
Die Praxis von Hypnotiseur Lars Gutzeit in Aschaffenburg in Nordbayern liegt mitten in der Stadt. Draußen auf der Straße eilen Autos und Menschen vorbei. Drinnen im zweiten Stock ist erstaunlich ruhig. Lars Gutzeit bietet Rückführungstherapien an. Die Idee dahinter, Menschen würden sich durch Rückführungen an ihre früheren Leben erinnern können. Drei gelbe, bequeme Sessel stehen in seinem Therapiezimmer. Die Klientinnen und Klienten kämen aus ganz verschiedenen Gründen zu ihm. Neugier, Ängste, Therapie oder auch Liebeskummer. Ganz generell also Themen, die sich nicht greifen lassen. Vor der Hypnose spricht er ausführlich mit seinen Klientinnen und Klienten. Erst dann geht es los.
Grundsätzlich geht es nach diesem Vorgespräch und sonstigen Hinweisen zu einer Rückführung an den Klienten, denn eben in diesem Hypnosestuhl, den wir drüben sehen, draußen würde man sagen Fernsehsessel, das ist natürlich Quatsch, in der Hypnosepraxis gibt es natürlich nur Hypnosestühle und Sessel, macht dann also ein bequemes Setting und starte eine erstmal klassische Hypnose-Einleitung, das heißt über Entspannung, bisschen Musik, bisschen zugedeckt, geht es um die Entspannung, ums Loslassen.
Dann geht es an das Eingemachte. Jede Rückführung verfolgt ein Ziel. Manche Menschen wollen nur wissen, ob sie schon mal gelebt haben. Andere wollen wissen, ob Ängste in ihrem heutigen Leben aus möglicheren früheren Leben stammen. Wenn die Klientinnen und Klienten im entsprechenden Trance-Zustand sind, führt Gutzeit sie in ihre ehemaligen Leben.
Um entsprechend nachher, wenn die Rückführung dann vielleicht mit dem Fahrstuhl oder mit Eintauchen in Lichtpunkten startet, in vorherigen Leben dann noch anzukommen, hier die Aufgabe der Rückführung letztendlich erstmal beiseite tun und das Leben erleben lassen, so wie es eben dann damals war, wahrscheinlich damals jedenfalls, und entsprechend dann ganz am Ende dieser Reinkarnation, dieser Rückführung schauen, was vielleicht auch die Botschaft des Lebens dann noch ist und was das vielleicht ganz am Ende dann auch mit dem Auftragsthema dann auch zu tun hat.
Doch so einfach ist es nicht immer. Denn Rückführungstherapien können auch Gefahren mit sich bringen, sagt Michael Utsch. Der Psychologe arbeitet beim Evangelischen Zentrum für Weltanschauungsfragen und sieht Rückführungstherapien kritisch. Denn mit der Rückführungstherapie vermische sich Religion, sprich der Glaube an die Wiedergeburt, mit der Seelsorge. Es sei also mit den Rückführungen ein bestimmtes Weltbild verbunden.
Dass sich das Ich ausdehnt über den Alltagsbereich hinaus, dass die Person verbunden ist mit dem Kosmos, mit einem Universum. Das ist eine religiöse Weltauffassung. Diese Verbindung mit einzubeziehen in eine Heilbehandlung ist sehr riskant, weil da eben auch Spekulationen erfolgen können. Deswegen plädiere ich sehr stark für die Trennung zwischen Therapie und Seelsorge.
Besuch bei Hypnotiseur Marvin Eck in Kleinrinderfeld im Landkreis Würzburg. Ein schlichter weißer Sessel steht in Raum 3 seiner Praxis. Hier in Raum 3 nehmen die Menschen Platz, die sich von Marvin Eck hypnotisieren lassen und damit auf eine Zeitreise gehen. Auch Marvin Eck bietet sogenannte Rückführungen an.
Im Wachzustand ist uns ganz viel Wissen vom Unterbewusstsein verborgen und wir brauchen die Hypnose oder verschiedene Trancezustände, um auf dieses Wissen zuzugreifen. Und wenn wir das Gehirn im richtigen Wellenbereich dann verwenden, dann wird dieses Wissen verfügbar gemacht und wir können dann mit einer bestimmten Technik eben auch in ein Vorleben springen, um schauen, ob das Wissen dort, was wir suchen, verfügbar ist.
Und das bringe auch etwas, sagt Marvin Eck, denn viele Klientinnen und Klienten seien auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für die verschiedensten Probleme.
Ganz oft finden wir die Ursache für zum Beispiel Armut oder irgendeine Krankheit, die wir haben, nicht im Jetzt oder nicht in unserem bisherigen Leben. Und dann macht es schon Sinn, dass wir mit der Reinkarnation einen Schritt weitergehen und schauen, ob es vielleicht aus einem Vorleben mitgebracht wurde, wo wir es dann auflösen können, sodass wir im Jetzt ein glückliches und zufriedenes und gesundes Leben führen können.
Doch manchmal passiert nach einer Rückführung das genaue Gegenteil, nämlich dann, wenn Klientinnen und Klienten psychisch labil sind. Deswegen würden Hypnotiseure, die ihren Job ernst nehmen, physisch labile Menschen zum Therapeuten und nicht in Hypnose schicken. Denn mit einigen physischen Erkrankungen können Rückführungen eben mehr schaden als helfen. Der Psychologe Michael Utsch hat schon erlebt, dass es Menschen nach einer Rückführung seelisch gar nicht gut ging.
Ich habe eben auch mit Patientinnen und Patienten gesprochen, die durch diese Rückführung enorme Angstzustände erlebt haben, denen das sehr spekulativ war. Aus Therapeutensicht ist es schön, wenn ich eine Erklärung habe und sage, damals im Mittelalter bist du als Magd vergewaltigt worden. Aber das ist eben hochspekulativ.
Und dabei wollen sowohl Lars Gutzeit als auch Marvin Eck ihren Klientinnen und Klienten ja helfen, Probleme zu lösen. Und dafür lohnt es sich auch manchmal, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und nach vorne zu schauen. Hypnotiseur Marvin Eck.
Aber um jemand Neues zu werden, um etwas wirklich hinter sich zu lassen, ist das aus meiner Sicht nicht immer notwendig. Manche Leute brauchen das Bewusstsein tatsächlich, aber die meisten schaffen es auch einfach nur, indem sie einfach in Anführungsstrichen mit mir zusammen überlegen, wer wollen sie denn sein, wenn die Krise überstanden ist.
Zurück in der Praxis von Lars Gutzeit in Aschaffenburg. Rund 3 Stunden dauert dort eine Rückführung. Er fragt seine Klientinnen und Klienten möglichst genau nach Orten, nach Jahreszahlen, nach Gebäuden und nach Personen, die sie in Trance sehen. Doch ob die Menschen tatsächlich schon mal gelebt haben oder neulich ein Buch gelesen, einen Film geschaut haben und jetzt genau diesen Inhalt erzählen, das kann natürlich keiner überprüfen.
Genau, das kann man nie absolut ausschließen, ganz klar. Aber ja, die Leute schwören halt immer irgendwo, nee, nie, never ever. Ja, aber klar, also ich bin ein rationaler Mensch, ich kann immer alles irgendwo spirituell erklären, ich kann es auch rein verkopft erklären. Also irgendwo funktioniert es. Und nachher, warum und wie und was das vorherige Leben, was hier erlebt wurde, mit dem jetzigen Leben zu tun hat, das ist dann eben die spannende Geschichte, eigentlich erst, nachdem die eigentliche Rückführung erlebt wurde.
Lars Gutzeit hilft seinen Klienten nach der Rückführung auch mit einem Protokoll, was während der Sitzung gesagt wurde, und versucht seinen Klientinnen und Klienten bei der Lösung ihres Problems auf die Sprünge zu helfen, denn er sagt, die Probleme lösen müssen seine Klientinnen und Klienten selbst.
Valentin Beige hat eine Praxis für Rückführungstherapien besucht. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten. andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.